Bevor es mit dem Podcast losgeht, eine ganz wichtige Erinnerung. Das Immocation Festival 2024 wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch wieder vorzeitig ausverkauft sein. Das ging uns letztes Jahr schon so. Es ist also wichtig, dass du schnell bist, wenn du dabei sein möchtest. Und noch gibt es ein paar letzte Early Bird Tickets zu einem vergünstigten Preis. Also Samstag, 16. November in München. Wenn du Bock hast, mit 2000 Immobilienbegeisterten einen tollen Tag zu verbringen, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um auf immocation.de/festival dein Ticket zu sichern.
Hey zusammen. Der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören.
Ohne Eigenkapital viele Immobilien kaufen, also 10x wachsen, das geht tatsächlich, allen voran über Co-Investments. Wie das geht, erklären wir in diesem Video.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Wir stellen euch jetzt drei mögliche Wege vor, drei Arten von Co-Investments, wenn ihr so wollt. Und zwar für jeden von euch, der sagt, ich möchte mehr erreichen. Ich bin auch bereit, jetzt mehr zu geben. Also ich möchte wirklich in das Thema Immobilien einsteigen. Es soll nicht bei einer kleinen oder zwei kleinen Wohnungen bleiben, sondern ich möchte ein bisschen skalieren. Und jeder von euch wird mit Sicherheit im Kopf haben, ein Problem, was dann auf ihn zukommt, dass er irgendwann mehr Eigenkapital braucht, um noch die nächsten Immobilien zu kaufen. Wir haben mittlerweile, ich glaube, ein paar tausend Investoren, kann man sagen, begleitet auf ihrem Weg, Immobilieninvestor zu werden. Kleinere und größere, und haben uns auch selbst auf den Weg gemacht. Und auch über Co-Investment-Strukturen sind wir gut gewachsen. Und ich glaube, deshalb können wir euch ein bisschen was darüber erzählen. Das passiert jetzt in diesem Video in drei Kapiteln. Zum einen reden wir über das Tippgeber-Dasein. Da kauft ihr selber überhaupt gar keine Immobilie, aber ihr fangt irgendwie schon an, Geld zu verdienen im Bereich Immobilien. Dann reden wir über Fix and Flip, also wirklich Projekte kaufen, verkaufen und damit Marge machen und davon schon zu partizipieren, obwohl man selber vielleicht noch nicht viel Eigenkapital hat. Und dann eben ein Weg, den wir auch gegangen sind, mit Co-Investoren gemeinsam einen Bestand wirklich aufzubauen. Das ist dann das dritte Kapitel. Los geht's also mit dem Punkt Tippgeber oder Akquisiteur werden. Was bedeutet das denn, Stefan?
Ja, im Prinzip tust du dich mit jemandem zusammen, der schon ein ganzes Stück weiter ist, was das Immobilienspiel angeht, der insbesondere aber wirtschaftlich schon in der Lage ist, viel, viel größere Projekte umzusetzen. Es kann sein, du stehst ganz am Anfang und du suchst dir jemanden, der einfach gerade Wohnungen kauft. Kann auch sein, du hast schon eine erste kleine Wohnung gekauft und du suchst jemanden, der große Mehrfamilienhäuser kauft. In beiden Fällen wäre deine Aufgabe die gleiche. Du würdest diese Person, diesen Investor, diese Investorin bei seiner Akquise unterstützen. Das heißt, du investierst deine Zeit, gräbst dich in den Markt ein, gräbst dich durch die Portale, bist vor Ort unterwegs, sprichst mit Maklern, connectest dich mit denen, sprichst mit Verkäufern. Du tust alles, was möglich ist, um wirklich gute Deals zu finden in einer Größenordnung, wie du sie selber überhaupt noch nicht kaufen oder finanzieren könntest. Und dann übergibst du diese demjenigen, mit dem du zusammenarbeitest, und lässt dir von ihm als Beteiligung an dem Projekterfolg, wenn es denn wirklich umgesetzt wird, eine Tippgeberprovision bezahlen. Ein bisschen wie ein Makler eine Art standardisierte Provision dafür bekommt, dass er den Immobilieneinkauf erledigt hat, also einen Verkäufer gefunden hat und das Objekt zum Kaufen anbietet, bekommst du dann auch eine Provision. Und weil Immobilien in aller Regel sehr, sehr große Zahlen bewegen, gerade wenn man jetzt über größere Häuser zum Beispiel nachdenkt, da sind dann auch 1-2% Provision viel Geld. Und auf der anderen Seite, das wissen wir auch aus eigener Erfahrung, wenn uns jemand einen wirklich tollen Immobiliendeal anbietet, ein Objekt, das wir wirklich signifikant unter Marktwert vielleicht kaufen können, wo da vielleicht auch gar kein Makler involviert ist, sind wir gerne bereit, ein paar Prozent Tippgeberprovision zu bezahlen, weil sonst hätten wir die ganze Gelegenheit, diesen Deal zu machen, ja überhaupt nicht gehabt. Also ein sehr einfacher Weg, reinzufinden in das Thema, Geld zu verdienen, während du dir selber ein Akquise-Netzwerk aufbaust und eigentlich genau die Fähigkeiten trainierst, die du selber brauchst, um solche Dinge dann umzusetzen, irgendwann ohne Unterstützung.
Ja, und noch ein paar Tipps zu dem Vorgehen. Zum einen arbeite eher mit einem oder mit wenigen Investoren zusammen. Du hast gerade gesagt, Stefan, es werden uns auch mittlerweile mal einfach so Deals angeboten. Ehrlich gesagt, wenn wir jetzt jemanden nicht kennen und man wird angeschrieben und kriegt dann einfach irgendwie einen Deal vorgeschlagen, das guckt man sich wahrscheinlich schon gar nicht mehr so genau an. Sondern was man eigentlich, was besser funktioniert, und wir eben sehen, dass das die Partnerschaften sind, die funktionieren, dass du dich wahrscheinlich vielleicht mit einem Investor connectest. Vielleicht gehst du auf einen Stammtisch. Es gibt Immocation-Stammtische. Vielleicht lernst du irgendwo online Investoren kennen. Führst einfach mal Gespräche und redest mit Leuten, die schon ein bisschen mehr im Immobilienbereich machen und fragst, ob du sie unterstützen kannst. Und dann verstehst du vielleicht deren Ankaufsprofil sehr genau und spezialisierst dich dann darauf, dann wirklich Immobilien auch in diesem Markt zu finden. Idealerweise natürlich auch in einem Markt, in dem du später auch mal gerne selber kaufen würdest. Bereite dann wirklich, das ist ein weiterer Tipp, diesen Deal sehr gut auf. Das, was sehr, sehr angenehm ist für einen Investor, der dann auch eine Tippgeberprovision bezahlt oder auch dich als Akquisiteur vielleicht wirklich beschäftigt, in Anführungsstrichen, und enger mit dir zusammenarbeitet, schau, was ist ihm wichtig. Ja? Was braucht er immer, um die Immobilie zu verstehen? Wie bewertet er sie? Welche Kennzahlen will er haben? Gib dir wirklich Mühe, die Immobilie sehr gut zu präsentieren. Sei dabei, aber unbedingt ehrlich. Du solltest also nicht auf Teufel komm raus versuchen, den Investor vom Kauf zu überzeugen, wenn es vielleicht ein schlechter Deal ist. Das wirkt dann auch eher komisch. Du hast natürlich ein Interesse irgendwie, dass er den Deal macht. Auf der anderen Seite willst du ja wirklich gute Deals auch finden, vielleicht auch mal irgendwann für dich selbst. Deshalb wirklich ehrlich dabei bleiben. Und vielleicht auch noch ein Tipp, hört sich vielleicht auch komisch an, aber starte vielleicht kostenlos. Ne? Wenn du wirklich ganz am Anfang bist, ist es merkwürdig, wenn jemand auf einen zukommt, man kennt sich nur nicht und dann sagt, ja, ich habe hier einen super Deal und dann will man gleich mal irgendwie eine fette Stange Geld. Wenn jemand schon mehrere Immobilien gekauft hat und für dich als Investor dann eben als Partner funktioniert, dann ist das logischerweise eine Person, von der du auch wirklich sehr viel lernen kannst. Und es macht für dich wahrscheinlich einfach Sinn, auch Zeit mit dieser Person zu verbringen. Vielleicht ist das dann immer ein Zoom-Call, wo du einen Deal vorstellst, wo du Feedback bekommst, wo du lernst. Also vielleicht machst du auch wirklich den ersten oder die ersten zwei kostenlos und gehst dann in eine etwas festere Partnerschaft als Tippgeber oder Akquisiteur. So, und jetzt drehen wir das Grad ein bisschen größer. Wir wollen selbst Immobilien kaufen und wir wollen selbst Geld verdienen, indem wir wirklich selbst Projekte umsetzen. Und deshalb machen wir jetzt mal Fix and Flip im Co-Investment. Wie funktioniert das, Stefan?
Also Fix and Flip, wunderschönes amerikanisches Wort am Ende für das alte deutsche Immobilienhandeln. Das heißt, ich kaufe Immobilien, stecke mehr oder weniger viel Arbeit rein. Das gibt es von, ich verkaufe sie einfach so weiter, wie sie sind, bis hin zu, ich mache da umfangreiche Sanierungsmaßnahmen. Auf jeden Fall ist am Ende die Idee, dass ich dann im Verkauf mehr Geld bekomme, als ich insgesamt, inklusive allem, was ich noch reinstecken musste, und Kaufpreis und Kaufnebenkosten bezahlt habe. Übrig bleibt dann eine Marge, das können ein paar wenige Prozent sein. Oft sollen das dann im Zielszenario schon so um die 20% sein. Manchmal ist es auch noch deutlich mehr. Und das macht natürlich umso mehr Spaß, je größer die Immobilie ist. Wenn das eine kleine Wohnung für 50.000 Euro ist, dann ja, okay, habe ich da vielleicht 10.000 Euro mit verdient. Ist das ein Haus für 1 Million Euro, sind 20% 200.000 Euro. Und auch sowas ist Alltag. Das passiert jeden Tag zigmal in jeder größeren Stadt, dass jemand mit einem solchen Immobilien Deal eine solche Summe Geld verdient. Wenn ich es also hinbekomme, irgendwie einen solchen Handelsdeal zu machen und daran beteiligt zu sein, dann habe ich die Möglichkeit, damit signifikant Vermögen aufzubauen, entweder weil das einfach Teil meiner Strategie ist oder als Eigenkapital für andere Immobilienstrategien wie den eigenen Bestandsaufbau. Das ist das Problem. Gerade für solche Handelsgeschäfte brauche ich natürlich auch eine gute Bonität, weil ich das nicht mit Eigenkapital, sondern mit Bankfinanzierungen mache. Da hat dann auch nicht jede Bank Lust drauf, weil ich will das Geld ja nur für 1 oder 2 Jahre bis zum Weiterverkauf haben und nicht ganz so langfristig wie sonst. Oft sind die Mieteinnahmen im Hier und Jetzt dann auch nicht so gut bei den Objekten. Kurzum, wenn ich selber keine tolle Bonität und viel Eigenkapital habe, brauche ich eigentlich einen wirtschaftlich starken Partner. Und eine mögliche Herangehensweise, auf die wir jetzt hinaus wollen, ist eben, du sagst, du machst Zeit und Arbeit, also du bringst zum Beispiel die Immobilie und kümmerst dich um die komplette Aufwertung und kümmerst dich um alles, was irgendwie an Arbeit reinfließen muss. Und jemand anders, der mit dir gemeinsam an einer Gesellschaft, mit der ihr das gemeinsam macht, beteiligt ist, der gibt seine Bonität rein, haftet gegenüber der Bank vielleicht noch mit einer persönlichen Bürgschaft, gibt das Eigenkapital mit rein und kümmert sich darum, dass das Ganze wirtschaftlich funktioniert.
Ja, wie funktioniert dann eben so ein Modell? Also es ist kann auch wirklich sein, dass das schon wie eine Art Mentor für dich sein kann, der vielleicht solche Dinge auch wirklich schon selbst gemacht hat. Kann aber auch ein ganz anderes Konstrukt sein, in dem du vielleicht schon mal ein, zwei solche Projekte gemacht hast oder vorher eben als Akquisiteur-Tippgeber aktiv warst und jetzt einfach jemand, der gar nichts mit Immobilien zu tun hat, dabei hilfst, sein Geld mit sehr guten Renditen ans Arbeiten zu bringen. Ja, in beiden Fällen, ganz wichtig beim Fix-and-Flip-Projekt, das wird ja, und das ist auch das Schöne daran, das wird ja dann wirklich abverkauft, dann ist der Gewinn realisiert und dann wird der Gewinn geteilt. Ja, also logischerweise wird vorher das Eigenkapital zurückgegeben und danach wird der Gewinn geteilt. Man kann sich logischerweise auch auf alle andere Arten einigen von Beteiligungen, also sagen jetzt der eine kriegt 30, der andere 70%. Wir sind immer relativ große Fans von 50-50, ne? Das ist meistens sehr angenehm. Je klarer, und das wird nachher auch bei den Co-Investments für den Bestandsaufbau noch wichtig, je klarer die Aufteilung ist, wer was macht, desto besser. Also tust du dich einfach mit jemandem zusammen, du hast ein bisschen EK-Bonität, er hat ein bisschen EK-Bonität, ihr arbeitet beide irgendwie ein bisschen an dem Deal, dann müsst ihr zumindest sehr, sehr klar vorher definieren, wer was genau macht. Es kommt dann oft zu Streitereien, ja, weil dann ist eben das Projekt ist aufwendiger als gedacht, es treten Probleme auf, der eine hängt sich mehr rein, der andere weniger und jetzt kriegt man aber 50-50 und dann wird der eine unzufrieden und so. Also kann man machen, muss man sich nur im Vorhinein sehr klar definieren, wer was macht. Das Modell, was wir öfter sehen einfach, ist, dass es ganz klar geregelt ist. Da gibt es einen EK und Bonitätsgeber und der unterschreibt, wie Stefan auch sagt, vielleicht sogar noch wirklich eine Bürgschaft. Und dann ist klar, der andere Part, der macht die ganze Arbeit. Ja, da gibt es mit Sicherheit dann irgendwie Calls und wird drauf geschaut, was da passiert, je nachdem, wie tief sich der Investor quasi dann auch involvieren will in das Projekt. Aber das ist zumindest eine sehr, sehr klare Aufteilung. Wie kann das vertraglich ablaufen? Das muss tatsächlich keine gemeinsame GmbH sein. Das kann am Anfang auch einfach eine Art Beratervertrag sein oder viele andere Arten von Verträge können das sein, in denen du quasi, also der Investor selbst, der EK und Bonität gibt, der würde tatsächlich die Immobilie dann erwerben und du partizipierst vertraglich geregelt an dem Erlös, wenn sie verkauft wird.
Also gemeinsame Beteiligung geht, gemeinsame Gesellschaft geht, Beratervertrag geht, partiarisches Darlehen geht, stille Beteiligung geht, atypisch stille Beteiligung. Es gibt ein ganzes Potpourri von Dingen, die auch verschiedene Vorteile, Nachteile, steuerlich unterschiedliche Konsequenzen haben. Das macht, glaube ich, Sinn, sich damit dann im Detail nochmal auseinanderzusetzen. Das Ergebnis ist immer, am Ende wird der Gewinn auf irgendeine Art und Weise geteilt, sodass du eben auch einen wirtschaftlichen Mehrwert daraus hast.
Genau, und ich glaube, das, was ich aufdrehen will, sind zwei Kategorien. Also die Kategorie Beratervertrag sinngemäß, das ist einfach und schnell umsetzbar, um zu starten. Eine gemeinsame GmbH, das macht man jetzt wahrscheinlich auch nicht für eine kleine Wohnung, aber schon für ein normal großes Mehrfamilienhaus kann es sich lohnen, einfach zu sagen, das ist jetzt eine Handels-GmbH und wir sind wirklich an der GmbH beteiligt, zum Beispiel 50-50 und dann wird entsprechend logischerweise auch automatisch die Ausschüttung 50-50 geteilt. Ja, und dann noch ein weiterer Tipp, es ist ganz wichtig, dass ihr euch vorher Gedanken macht, kommt auch gleich nochmal, was passiert denn, wenn Geld oder Zeit ausgeht. Was ist damit gemeint? Ja, was könnte passieren? Ihr kauft das Objekt und es stellt sich heraus, die Sanierung ist viel teurer. Oder es stellt sich heraus, weil ihr das dann 1,5 Jahre später verkauft, der avisierte Verkaufspreis ist so nicht erzielbar. Vielleicht hat sich auch irgendwie eine Marktphase geändert. Oder es ist sehr viel schwieriger, zum Beispiel Mieten anzupassen, als man das gedacht hat. Also es können einfach unvorhergesehene Dinge passieren. Besser, man redet vorher darüber, was gar nicht so einfach ist, weil in der Euphorie des Ankaufs macht das alles sehr viel Spaß und die Probleme kommen dann erst später. Macht euch Gedanken, schreibt das möglicherweise auch wirklich gemeinsam auf, zu sagen, okay, was passiert, wenn wir hier x-tausend Euro mehr Geld brauchen. Hat der Investor die dann? Stellt er die dann auch wirklich zur Verfügung? Oder lässt er sinngemäß das Projekt irgendwie ausbluten und ihr könnt gar nicht mehr weiter in diesem Projekt arbeiten? Also darüber sich immer vorher Gedanken machen. Und dann kommen wir also zum dritten Punkt, Bestandsaufbau im Co-Investment. Jetzt reden wir eigentlich schon nicht mehr über eine kurze Affäre, sondern über eine Ehe, die man hier schließt, oder?
Ja, weil hier reden wir jetzt im Gegensatz zum Fix-and-Flip-Business, wo man ja nach 1, 2, spätestens 3 Jahren so ein Objekt eigentlich verkauft hat und dann auch wieder getrennte Wege gehen kann, davon Immobilien so zu kaufen, dass man sie langfristig hält. Also mit dem Ziel, sie eben zu halten. Klassisch Buy and Hold, Bestandsaufbau. Und damit verhaftet man man sich natürlich wirtschaftlich auch sehr, sehr langfristig miteinander. Ja, ist also jetzt wichtig, dass man über sowas wie Zeiteinsatz, Geldeinsatz und sowas eben auch langfristig nachdenkt. Es ist oft sehr einfach zu sagen, ja gut, also ich habe jetzt gerade noch nicht so viel Geld und jetzt gerade habe ich Bock, Zeit zu investieren, und der andere sagt, ja, und ich habe Geld, und dann lass uns doch zusammen machen. Jetzt stellt sich aber auf einmal auch die Frage, was ist denn in 10 und in 15 Jahren, wenn vielleicht derjenige, der ursprünglich mal das Geld noch nicht hatte, eigentlich auch wirtschaftlich unabhängig ist, aber irgendwie ja Deal immer noch Zeit gegen Geld ist und so. Also nochmal, es geht auf einmal um viel langfristigere Zeiträume. Es geht darum, Immobilien zu kaufen, die man langfristig gemeinsam hält. Und das funktioniert natürlich nach genau den gleichen Regeln, wie wir es gerade erklärt haben. Der eine gibt Bonität und Eigenkapital rein, der andere gibt Zeit rein in die Akquise, in die Entwicklung von solchen Objekten, und gemeinsam entsteht Cashflow, typischerweise in einer gemeinsamen GmbH oder Gesellschaft, und der fließt dann eben beiden Beteiligten zurück.
Vielleicht nochmal eins detaillierter beschrieben, wie haben wir das auch selber aufgesetzt und wie funktioniert das mit der Beteiligung? Also man kann eben sich gemeinsam an einer GmbH beteiligen, die kann einem zum Beispiel in gleichen Teilen gehören mit zwei Leute, also zu zweit oder auch mit mehreren Leuten. Und wichtiger kleiner Hinweis, im Idealfall ist da vorher eine Holding drüber gegründet, ist nicht viel Arbeit, aber lohnt sich unglaublich, das zu machen, weil dann kann jeder für sich entscheiden, wann er das Geld auch wirklich ausschüttet, was sehr viele Steuervorteile haben kann. Aber auf jeden Fall geht es darum, dass ihr mit mehreren Personen an einer GmbH beteiligt seid, die kauft jetzt Immobilien. Damit sie Immobilien kaufen kann, muss ja irgendwie das Eigenkapital in die GmbH kommen. Und dieses Eigenkapital gibt der EK-Geber in Form eines Darlehens in diese GmbH. Und jetzt kann man vereinbaren, wie diese GmbH dem EK-Geber dieses Geld schuldet. Zum Beispiel könnte da stehen, dass die GmbH dafür einen gewissen Zinssatz bezahlt und das zum Beispiel mit 3,5 oder wie viel auch immer Prozent tilgt. Und damit ist klar, dass die GmbH ab jetzt, wenn ihr so wollt, eine EK-Geberrate hat. Also die bekommt ja nachher auch noch eine Bankrate, weil die leiht sich dann ja noch deutlich mehr Geld von der Bank. Das ist dann das, was von der Miete als Bankrate weggeht. Was aber auch weggeht, ist die Rückführung des EK-Darlehens. Und dann muss man sich einfach vereinbaren. Wir haben das immer sehr langfristig aufgesetzt, wenn wir dann EK-Geber waren und haben gesagt, ja, also wir wollen das EK dann auch wieder raushaben über die Zeit, aber waren da, glaube ich, würde ich sagen, sehr großzügig, weil wir sagen, nee, es geht um wirklich nachhaltigen Bestandsaufbau, Cashflow-Aufbau, wir wollen jetzt nicht so schnell, wie es geht, unser EK wieder raushaben, sondern das kann quasi über die Zeit an uns zurückfließen. Und das, was dann davon übrig bleibt, also Miete minus logischerweise Kosten, die ich habe in der GmbH, um die Immobilie zu betreiben und instand zu halten und so weiter, Verwaltung, geht dann die Bankrate ab, dann geht noch das EK-Darlehen ab, und das, was danach an Cashflow übrig bleibt, das ist quasi ausschüttungsfähig und geht dann an die beteiligten Personen entsprechend der Beteiligung, die sie an der GmbH haben.
Genau, jetzt nur für diejenigen, die es ganz genau nehmen, ausgeschüttet werden kann nur Jahresüberschuss. Also da gibt es auch noch die steuerliche und Jahresabschlussdimension und so. Kann sein, man hat Geld auf dem Konto und darf es aber nicht ausschütten. Ne? Ist wichtig, das bei GmbHs zu verstehen, auch wenn man da irgendwelche Steuertricks mit Abschreibung und sowas macht, aber vom Prinzip her genauso.
Waren wir selber auch jetzt nicht überrascht. Wir wussten das schon irgendwie, dass das kommt, aber das hat jetzt bei uns schon auch eine gewisse Zeit gedauert, 3 Jahre oder so, bis wir dann Cashflows, die wir in Excel hatten und die auch real da waren, aber bis wir jetzt wirklich anfangen können, aus den GmbHs auch was auszuschütten wegen der gerade beschriebenen Effekte.
Ja, und jetzt gibt es natürlich 2 Sollbruchstellen wieder. Was ist, wenn Zeit ausgeht? Was ist, wenn Geld ausgeht? Ist natürlich blöd, wenn derjenige, der die Bonität und das Eigenkapital reinbringen soll, am Ende nicht in der Lage ist, diese Zusagen einzuhalten und zum Beispiel ein Entwicklungsprojekt, wo man womöglich sogar sich drum gekümmert hat, jetzt Wohnungen nicht direkt neu zu vermieten, damit das Haus dann irgendwann mal leer ist, ne, und man dann in einem Schwung sanieren kann und so weiter. Wenn man sowas gemacht hat und jetzt kann man das aber nicht umsetzen, weil es fehlt an dem Geld, dann steckt man da ja ernsthaft mit drin. Das ist eine gemeinsame GmbH, die geht natürlich jetzt erstmal als GmbH hops, wenn man da irgendwas wirtschaftlich vor die Wand fährt. aber es ist nicht clever, in so einer Struktur mit drin zu hängen für die eigene Bonität, für den eigenen Track Record gegenüber den Banken, selbst wenn man offiziell da eigentlich jetzt für die Finanzen nicht verantwortlich war und vielleicht auch keine persönliche Bürgschaft unterschrieben hat. Also ganz wichtig, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der wirtschaftlich in der Lage ist, das zu stemmen, der das nicht nur gerade eben so abgebildet kriegt, sondern da auch noch Rücklagen drüber hinaus hat. Wir haben schon so viele Projekte gesehen, bei denen es am Ende deutlich teurer geworden ist als ursprünglich geplant. Und daher am besten auch jemand, den ihr nicht gerade erst abends irgendwo bei einem Bierchen kennengelernt habt, sondern mit dem ihr vielleicht ein bisschen eine längere Vertrauensbasis geschaffen habt, um das auch wirklich einschätzen zu können. Der zweite Punkt, und der ist auch sehr wichtig, was ist, wenn Zeit ausgeht? Also Zeit kriegt man ja zum Glück jeden Tag 24 neue Stunden, insofern geht sie nicht ganz aus. Aber was ist, wenn die Motivation ausgeht von demjenigen, der die Zeit investieren soll, die Zeit zu investieren? Das ist kurzfristig natürlich blöd, weil man sich eigentlich gar nicht so richtig an die Absprache gehalten hat, ne? Also dann hat man sich nicht klar genug über synchrone Ziele ausgetauscht und wie viel Zeit hast du denn und warum macht das für dich Sinn und bist du da auch wirklich bereit? Also da kommt es wieder eher auf den Punkt, kennt man sich auch wirklich und weiß man, dass das passt und dass derjenige das auch ernst meint. Was aber oft übersehen wird, ist, glaube ich, diese langfristige Komponente, die ich vorhin schon mal angedeutet habe. Quasi niemand, der heute in der Situation ist, zu sagen, boah, ich gebe jetzt Vollgas Zeit rein, weil ich bin wirtschaftlich noch nicht in der Lage, die Bonitäts- und Eigenkapitalseite abzubilden, ist in 10 oder 15 Jahren noch in dieser Situation. Das ist die Natur von Immobilien und solchen Projekten, wenn sie erfolgreich sind, dass auch diese Person irgendwann wirtschaftlich unabhängig ist und irgendwann auch sagt, boah, ich habe jetzt ehrlich gesagt auch Bock, dass das für mich mehr Kategorie passives Einkommen ist und ich nicht mehr die ganze Arbeit machen muss. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, von Anfang an auch etwas länger zu denken. Es gibt diese Entwicklungsphase, in der der eine Zeit investiert, der andere Eigenkapital und Bonität. Und es gibt aber, glaube ich, immer ein Zielmodell hinten raus, in dem diese Arbeit von irgendwem anders gemacht werden muss. Von einer Verwaltung, die man extern beauftragt, von einer eigenen Verwaltungsstruktur, die man aufsetzt, wo nur noch sehr wenig eigene Zeit erforderlich ist und so weiter und so fort. Aber die Idee funktioniert, glaube ich, nicht, wenn man sagt, der eine ist für immer und ewig für die ganze Zeit verantwortlich. Das ist ein naturgemäßer Konflikt, der da hochkommen würde.
Genau, also geht zurück auf den ersten Punkt. Gemeinsamer Bestandsaufbau ist wie eine Ehe und da ist man wirklich sehr, sehr eng miteinander verbunden. Und wir treffen uns zum Beispiel mit unseren Co-Investoren auch mindestens einmal im Jahr in einem Art Offsite-Setup, reden wirklich über die synchronen Ziele. Also macht es beiden Parteien noch Freude und wohin will man eigentlich? Und tatsächlich, wenn man das mal über ein paar Jahre beobachtet, logischerweise kommen da immer wieder leichte Unwuchten rein, wo man eben gemeinsam nachschärfen muss, weil sich einfach Fokus im Leben ändert, vielleicht andere Projekte dazukommen. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig zu planen, auch dann auf Jahressicht zu planen. Wie viel Geld kann man zur Verfügung stellen? Wie viel Zeit wird eingesetzt? Welche Projekte werden zusammen angegangen? Und da muss man auch sehr, sehr ehrlich sein und muss dann immer gemeinsam auch sagen, okay, wir haben jetzt vielleicht ein paar Wohnungen zusammen gekauft, merken aber, wenn wir das jetzt für 5 fahren oder für 10 fahren, da haben wir gerade beide nicht so Lust drauf, dann ist auch das okay. Man muss nur eben wirklich drüber sprechen. Also es ist, wenn ihr so wollt, natürlich irgendwie auch Arbeit, ein Co-Investment-Modell ans Laufen zu kriegen. Aber ich möchte 2 Vorteile rausstreichen. Zum einen, ich bin unfassbar dankbar, dass wir beide zusammen investieren. Ja. Das ist einfach gigantisch toll, wenn man einen Partner an der Seite hat, der wirklich das gleiche Interesse hat, das gleiche will, weil dann kann man über die ganzen Dinge mit jemand reden und ist mit diesen ganzen Entscheidungen nicht allein. Ich bin unfassbar dankbar auch für unsere Co-Investoren, mit denen wir das jetzt aufbauen durften. Also wir haben es dann wirklich ja noch wieder mit mehr Leuten gemacht und pflegen da aber wirklich eine sehr enge und intensive Beziehung. Und das ist für mich aber ein Upgrade. Ich lerne jedes Mal Neues, freue mich wirklich riesig auf die Offsites, auf die Gespräche, freue mich auf einzelne Deals, die man sich anschaut. Es fühlt sich einfach anders an, wenn man Einzelkämpfer ist. Also hat uns großen Spaß gemacht. Und der zweite Vorteil, und das ist der Titel dieses Videos, man kann unfassbar viel schneller wachsen, wenn man seine Stärken einfach zusammenbringt. Und wir haben jetzt in diesem Co-Investment-Modell haben wir über 300 Wohnungen gekauft. Das wäre nicht im Ansatz möglich gewesen, wenn das irgendwie einer von uns, ich nehme jetzt jeden von den Co-Investoren einzeln quasi, irgendwie alleine probiert hätte. Und das ist doch schön. Ja, es geht um, ich würde dann nicht um das letzte, um die letzte Stück Größe meines Kuchenstücks fighten, sondern gemeinsam das Ziel haben, den Kuchen in Summe einfach möglichst größer zu machen.
Also nochmal einmal quasi zurückgesprungen, ne, wegen sowas wie Akquisiteur und Tippgeber wahrscheinlich eher ein Einstieg ist, auf dem Weg dahin irgendwann das Geld, die Bonität zu haben, eigene Projekte umzusetzen. Kann Handel etwas sein, mit dem man in großen Sprüngen große Beträge Geld verdient und echten Vermögensaufbau betreibt? Und kann Bestandsaufbau in so einem Co-Investment-Modell auch wirklich die endgültige Antwort sein? Also wir vier zum Beispiel mit Bodo, Martin, du und ich, ne, haben in diesem Modus gemeinsam ein so großes Projekt umgesetzt, dass das an sich das komplette Thema passives Einkommen, finanzielle Unabhängigkeit erledigt hat. Da muss keiner von uns jetzt parallel noch irgendwas Eigenes danach dann machen, ne, sondern das kann man wirklich in so einem System umsetzen und stärken, bündeln und gemeinsam viel mehr erreichen, als das jeder einzeln für seinen Teil könnte.
Was bist du? Typ Einzelkämpfer oder Typ Co-Investor? Lass es uns gerne in den Kommentaren wissen.